Icarus, der Wie viel Optimierung tut uns gut Podcast. Heute haben Benny und Diego einen Gast. Diana Stürmer ist Pilotin, Gründerin von Veganer Lama, Crossfitterin und ein echt toller Mensch. Wir kennen Diana bereits aus dem Studium, aber in den letzten Jahren hat sich einiges bei ihr getan. Sie hat ihre Lebensweise komplett umgestellt und gehört heute zu den fittesten Frauen, die wir persönlich kennen. Wir wollen wissen, wie sie diesen Wandel geschafft hat und täglich ihren Energielevel hochhält. Ach ja, ihr Hund heißt Bruno und der ist heute auch mit dabei. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Diana, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Hi, Diana.
Hallo.
Diana, stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns doch mal, was du gerade machst, beziehungsweise wie du deinen Alltag gestaltest und wie es dazu gekommen ist, dass du dein Leben so komplett umgekrempelt hast und dich ganz auf die vegane Lebensweise konzentriert hast.
Sehr gerne. Tatsächlich spaltet sich mein Leben aktuell so ein bisschen in drei Teile. Ich habe tatsächlich noch eine Festanstellung, der ich nachgehe, bin da ganz klassisch im Personalbereich tätig, aber in einer Firma, die meinem aktuellen Lebensstil total entspricht, komme ich gerne auch später nochmal drauf. Zum anderen natürlich nimmt ein großer Part einfach diese Ernährungsberatung ein, die mir persönlich total am Herzen liegt. Einfach dem, was ich den Menschen damit mitgeben kann, wie ich sagen kann, hey, ich kann sehen, wie andere Leute darin aufblühen und da einfach das Wissen, was ich angesammelt habe, auch einfach weiterzugeben. Und ja, meine persönliche Liebe CrossFit oder generell einfach Sport zu machen, vor allem, weil es mir damit gut geht. Ich fühle mich einfach richtig gut dabei, aber auch durch das Wissen, was ich durch die Ausbildung und natürlich auch das persönliche Lernen in der Ernährungsberatung mir angereicht habe, einfach das Verständnis, wie wichtig Sport einfach ist. Und das sind eigentlich so die drei Säulen, wo wirklich mein Leben ja, sich drauf aufbauen, drum drehen, wo meine ganze Energie reingeht. Und die Firma, für die ich aktuell arbeite, ist tatsächlich eine Firma, die sehr nachhaltig versucht oder so nachhaltig, wie es nur möglich ist, versucht zu arbeiten. Das heißt, sehr die Produkte, die sie herstellen, sehr wassersparend zu produzieren. Dann natürlich auch zu schauen, dass wenn sie mit ausländischen Zulieferern arbeiten, dass auch die Arbeitsbedingungen zum Beispiel passen, ne? Dass also auch so ethische Werte da sehr stark vertreten sind, beziehungsweise die Produkte auch vegan sind. Und das war halt bei mir nicht immer so. Das, klar, ich habe früher schon Jobs im Personalbereich gehabt, die Firmen haben dann aber doch so ein bisschen gegen meine moralische Einstellung gestanden. Und das war für mich so ein finaler Stein zu sagen, hey, ich habe mein Leben dahin umgekrempelt und jetzt passt dieser letzte Baustein da auch noch mit rein. Genau, die Entwicklung, wie ich dahin gekommen bin, tatsächlich, das Ganze hat halt eigentlich vor ein paar Jahren angefangen. Als ich, sag ich mal, aus gesundheitlichen Gründen angefangen habe, mich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen, mir ging es einfach nicht gut. Ne? In diversen Aspekten, wirklich auch auf einem Schmerzlevel, wo ich gesagt habe, es ist super unangenehm. Und dieser, ich glaube, ganz klassische Weg, wie es vielen geht, dass die Ärzte mir einfach keine konkrete Lösung geben konnten oder nicht konkret sagen können, das ist das Problem. Und habe mich da so ein bisschen selber auf die Reise begeben, zu recherchieren oder rauszufinden, was könnte denn das Problem sein oder wie kann ich meine Beschwerden einfach lindern und bin dadurch einfach im Zuge dessen auf die vegane Ernährung gestoßen und war tatsächlich der Ursprung des Ganzen einfach nur sehr, sehr, sagt man, egoistisch. Einfach, dass es mir persönlich besser geht, aber das hat tatsächlich das Ganze so ins Rollen gebracht.
Und das heißt, ursprünglich bist du auch durch die reine, in Anführungsstrichen, Ernährungsform mehr in diese Lebensweise gekommen. So genau. Klang das gerade raus.
Exakt. Also ich würde behaupten, dass ich mich schon immer versucht habe, ja, zumindest nach bestem Wissen und Gewissen als ein guter Mensch zu sein. Ne? Aber diese Themen, wie stark doch wir Einfluss durch unsere Lebensweise auf unsere Umwelt nehmen, ne? Durch Kleinigkeiten und auch auf die Lebewesen, die mit uns leben, das war mir einfach nicht in dem Rahmen bewusst. Also ich war niemand, also ich habe schon immer Tiere geliebt, ne? Schon immer so klar, Hunde, Katzen, Pferde, immer Fan gewesen. Aber natürlich das Ausmaß, was es mittlerweile angenommen hat, da hatte ich einfach das Bewusstsein gar nicht, hatte das Wissen gar nicht, einfach total, ja, einfach so ein riesen Schleier von Wissen, was ich heute halt habe. Also wenn ich mich damals betrachte und heute betrachte, sind es zwei verschiedene Personen. Und diese Lebensweise ist definitiv dadurch getriggert worden.
Würdest du dich da aus deiner heutigen Sicht so ein bisschen verurteilen dafür, wenn du so auf dein altes Ich zurückguckst?
Also verurteilen gar nicht, überhaupt nicht. Versuche ich auch immer allen Menschen mitzugeben, weil das Ding ist ja, wir sind ja in jeder Lebenslage, wenn wir sagen, hey, ich lebe im Hier und Jetzt, dann versuche ich ja immer nach bestem Wissen und Gewissen zu arbeiten. Und man muss halt leider manchmal sagen, man weiß es halt einfach oft auch nicht besser, ne? Ich meine, klar, mit der fortschreitenden Aufklärung oder dieses Thema des Veganismus ist aktuell sehr, sehr präsent, glaube ich, durch die Social Media, generell Werbung, die ganzen Firmen stellen ihre Produkte um. Das heißt, selbst im Supermarkt, ne, wenn du so banale Dinge wie einkaufen, du stolperst immer drüber. Ja, große Firmen haben einfach auch eine vegane Option immer. Das heißt, mittlerweile kannst du dem Thema nicht mehr ausweichen, im Gegensatz zu wie früher. Und ich habe auch zu den Leuten gehört, die gesagt haben, Veganer, kannst du auch übertreiben. ich würde mich überhaupt nicht verurteilen, weil ich weiß, dass auch damals ich nach bestem Wissen versucht habe, so positiv wie möglich zu leben. Aber ich bin trotzdem glücklich darüber, dass ich einfach diesen Trigger hatte, diese Umstellung zu machen.
Wie hat sich denn diese Umstellung in deinem Alltag so manifestiert? Man war ja nicht von jetzt auf gleich, hast du von heute auf morgen dich der neuen Lebensweise verschrieben?
Tatsächlich war das so schrittweise und ich glaube, das, was ich gemerkt habe, was ich auch heute ganz oft bei meinen Klienten wieder treffe, ist so ein gewisses Gefühl von Ohnmacht, weil du fängst natürlich an, dich mit dem Essen auseinanderzusetzen. Ne? Das heißt, du versuchst erstmal zu verstehen, wo ist denn die Problematik für mich im ersten Schritt, warum habe ich Schmerzen, wenn ich bestimmte Produkte esse. Ne? Überhaupt zu verstehen, wie das zusammenhängt, das so, klingt so total banal, weil wir auch damit aufwachsen, hey, Fleisch ist gesund, Milch ist gesund, ne? Das macht dich stark, gute Knochen etc. Und erstmal da zu differenzieren, warum passiert das Ganze. Und wenn du zwar den Ausgangsgedanken hast, ich möchte gesünder sein, kommst du aber nicht umhin, dich natürlich auch damit auseinanderzusetzen, wie werden solche Sachen produziert. Ne? Und dann bist du natürlich irgendwann so, dass du verstehst, hey, diese tierischen Bestandteile tun mir nicht gut. Und dann fängst du natürlich an, darüber nachzudenken, okay, wo könnte das denn noch drinne sein? Ne? Oder natürlich liest man einfach mehr und man stolpert über mehr Sachen. Und dann, ich weiß noch, da war so ein Thema, so vegane Zahnpasta. Und ich dachte mir, ey Leute, ihr könnt es auch übertreiben. Also habe ich gesagt, ey, Zahnpasta, was kann denn an Zahnpasta nicht vegan sein? Und das weiß ich noch, es war so der Moment, wo ich von diesem veganen Essensstil wirklich in so einen veganen Lebensstil angefangen habe, rüber zu rutschen, dass mir erstmal bewusst geworden ist, wo überall einfach tierische Bestandteile drin sind. Ne? Oder auch Tiere, sag ich mal, mit benutzt werden, um es herzustellen oder um es zu testen oder was auch immer. Und dann fängst du so an, über so Sachen wie Lippenstift nachzudenken, über Nagellack, über Kleber, der in Pinseln ist, ja, und das sind so, du denkst so, hä? Und dieser Gedanke, dieses, hä? Das ist so permanent, ja, und gefühlt, ich glaube, wirklich 3 Jahre lang denkst du so, ey, jetzt habe ich alles verstanden. Und dann kommt irgendjemand anders um die Ecke oder du hörst einen Podcast oder so und dann erzählt wieder jemand was und denkst du so, fuck, Mist, oder? Und dann musst du wieder anfangen, darüber nachzudenken und du musst dich auch in das Thema reinlesen, ja, und das sind so viele Sachen und du bist echt in so einem Ohnmachtsgefühl, weil du das Gefühl hast, alles, was du bisher gemacht hast, ist falsch. Ja, und ich meine, du guckst deine Klamotten an, du hast einen Ledergürtel und du hast Lederschuhe und du hast einen Wollpulli und deine Zahnpasta ist eh nicht vegan, ja, und wer hat eigentlich deine Klamotten hergestellt? Und das ist so, da kommt echt vom Hundertstel ins Tausendste und du fühlst dich einfach nur schlecht. Weil du das Gefühl hast, du bist ein richtig schlechter Mensch. Ja, und ich glaube, das ist so das, was mich am meisten geprägt hat, erstmal damit klarzukommen und zu differenzieren. Okay, hey, ich bin kein schlechter Mensch, ich versuche hier mein Bestes und ich muss mich damit irgendwie meinen Frieden finden, dass ich es eben, wie gesagt, nicht besser wusste bisher. Dafür aber jetzt das versuche, so viel wie möglich zu machen, um es besser zu machen in Zukunft. Und ich glaube, das war auch ein ganz großer Motivator, die Ernährungsberatung aufzumachen, weil ich das einfach auch Leuten mitgeben wollte. Ne? Auch gerade diese Differenzierung zwischen, hey, du bist kein schlechter Mensch. Und du kannst ja von hier aus dich weiter informieren und du kannst peu à peu da einfach weiterlaufen in diese Richtung. Ne? Und Wissen fällt nicht vom Himmel. Das muss man halt sich Stück für Stück aneignen und mit Leuten reden und Bücher lesen, recherchieren. Und nicht alles, was man recherchiert, ist richtig. Ja, das heißt, du musst dann über Themen auch wieder differenzierte Meinungen finden und ganz oft tatsächlich für dich selber rausfinden, was ist dein richtig. Ja, und es gibt nicht das eine richtig und das eine falsch. Es sind so viele Aspekte, die damit reinlaufen. Ne? Guckst du Themen nur wirtschaftlich an, nur moralisch an, nur ethisch an. Und jeder hat ein unterschiedliches Verständnis davon, was ist für dich richtig, was ist für mich richtig. Ne? Was steht für dich an erster Stelle im Leben? Und das differenziert halt auch. Und ich glaube, da kannst du nicht sagen, das ist die richtige Lebensweise. Auch beim Veganismus definitiv nicht. Kannst du nicht sagen, das ist das eine Ultimative.
Du hast gerade von dem Ledergürtel gesprochen. Und da ist mir ein Freund eingefallen, der auch eine bisschen alternative Lebensweise vielleicht hat. Mhm. Und der trägt zum Beispiel Lederschuhe, die so richtig handgemacht sind. Aus, für mein Verständnis, ganz schön klobig aussehen, aber halt mit doch ein bisschen Handwerkskunst richtig gut verarbeitet sind. Mhm. Und der trägt die wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre und bei Wind und Wetter. Ja. Das ist so ein Ding, wo ich mir überlege, ist das nicht aber auch eine coole Symbiose so zwischen Mensch und Tier, wo du halt auch sagst, klar ist das jetzt aus Tierhaut entstanden, aber ich wertschätze das halt auch und trage das sehr lange und irgendwie das hält mich trocken und warm. Wäre das dann was, wo du sagst, ja, könnte man irgendwie auch als was Positives in Betracht ziehen? Oder hast du eher die Erfahrung gemacht, dass wenn du wirklich dann nachhaltig dein Leben führen willst, dass du dann doch sehr konsequent sein musst?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine super schwere Frage. Mhm. Gar nicht einfach zu beantworten. Du hast absolut recht, dass das ist natürlich auch ein Produkt, das hält richtig lang. Das heißt, wenn wir nur unter dem Aspekt Nachhaltigkeit das betrachten, ist es ein absolut valides Argument. Ne? Ich glaube, das Problem, was wir heute in der Gesellschaft haben, ist, dass die Leute das nicht zu schätzen wissen und die wenigsten Menschen teure Lederschuhe lange tragen. Sondern spätestens in 2 Jahren haben wir eine neue Mode und kaufen uns neue Sachen. Egal, ob das Wolle, Leder, was auch immer ist. Ne? Auch Seide teilweise. Seide ist ja so ein ganz krasses Produkt, wo die Leute sich gar nicht bewusst sind, was das für, also ne, wie Tiere damit drin hängen. Und das ist auch einer meiner großen Probleme, die ich habe, dass wenn Menschen tierische Produkte essen, sei es mal dahingestellt, ob das gut oder schlecht ist, aber dieses, was ich ganz oft sehe, du gehst in ein Restaurant, jemand bestellt sich zum Frühstück ein Rührei. Ja, mit Speck und Brot und schafft aber nicht alles. Und dann bleibt die Hälfte oder ein Viertel davon über. Und das wird weggeschmissen. Und mir tut das so in der Seele weh, weil ich mir denke, ey, da war trotzdem ein Lebewesen beteiligt, was für dich was gelassen hat, damit du das essen kannst. Und diese fehlende Wertschätzung finde ich halt auch ganz schwierig. Ne? Und das Ding ist halt, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, den man auch in Bezug auf Leder oder sonstige Produkte hat, finde ich dahingehend gut, weil wenn du es wieder kombinierst mit dem Anspruch, den jemand wie ich an diese Thematik hat, dass wir eben nicht Tiere dazu nutzen möchten, triggert das wieder das, was schon im Lauf ist, dass wir ganz viele Alternativen finden. Ne? Sei es Ananasleder, Pilzleder, Algen, was es nicht alles gibt, woraus mittlerweile... Ananasleder? Ja, also es gibt Schuhe aus Ananasleder und das finde ich so krass. Ne? Und ich glaube, solche Produkte würden wahrscheinlich nicht unbedingt getriggert werden, wenn wir nicht diese Suche nach alternativen Produkten hätten. Und ja, ich glaube, es gibt aktuell noch nicht so eine Alternative, die so langlebig ist wie Leder. Mhm. Ne? Aber ich glaube, dadurch, dass wir den Bedarf danach haben, wird es auch irgendwann jemanden geben, der etwas findet, was sowohl so lange hält, als auch wesentlich tierfreundlicher ist, umweltfreundlicher ist. Und vielleicht uns sogar am Planeten was Gutes tut. Ne? Ich meine, es gibt ja alleine die ganzen Projekte, die entweder aus dem Ozean oder aus von Landschaftsflächen Plastik sammeln und da irgendwie Bauklötze draus machen, Schuhe draus machen, Klamotten, Rucksäcke, was da nicht alles produziert wird drauf. Ne? Und selbst in, sag ich mal, armen Ländern, die Leute so kreativ werden, einfach ne, weil die Ressourcen fehlen und man einfach kreativ wird. Und das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich so zu wertschätzen weiß, wie viel neue Sachen wir finden, wie wir sehen können, hey, es gibt Alternativen, ja? Und dass die Leute so gereizt sind davon zu sagen, ey geil, ich finde hier irgendwie was Neues. Ja? Sei es da neue Bakterien, die irgendwie Plastik fressen oder ne, es gibt ja mittlerweile auch, ich glaube auch aus Algen, nachhaltiges Plastik, was innerhalb von, ich glaube, irgendwie 5 Jahren halt, wie gesagt, das recycelt ist oder wieder, ne, zerbrochen ist in seine Einzelteile und im Gegensatz zu Plastik eben nicht diese Umweltverschmutzung mit sich bringt. Und das finde ich halt gut an dem Thema.
Das eröffnet gerade eine ganz andere Welt, angefangen bei dem Ananas-Lena. Aber das ist nicht alles, was ich davon verstanden habe. Aber dieses Finden von Alternativen ist ja in der jetzigen Zeit ein ganz wichtiges Thema. Aber ich habe letztens von Sandalen aus Autoreifen gelesen. Da war es aber eher im Südafrika der 60er Jahre. Da hat man den Gefangenen in den Gefängnissen eher Sandalen aus Autoreifen gegeben als Schuhen.
Ja.
Die waren den Weißen vorbehalten. Das passt jetzt hier nicht ganz hin, aber ich fand diesen Autoreifen-Gedanken gerade interessant.
Ja, aber das, tatsächlich, ja, sprich ruhig.
Das zeigt halt so ein bisschen, dass auch verschiedene Innovationen in Anführungsstrichen halt auch ihre Zeit brauchen.
Auf jeden Fall.
Wahrscheinlich gibt es noch andere Sachen, auch wieder bei der Ernährung zum Beispiel, dass das, was dann eben früher ein arme Leute-Essen war, heute wieder ein sehr wertvolles Essen ist, weil es natürlich aus viel Gemüse besteht. Da kann sich das durchaus, also auch die Wertung und Wertigkeit kann sich ja durchaus im Laufe der Zeit ändern.
Auf jeden Fall. Das ist auch ein super gutes Beispiel, was du gerade bringst, weil ich glaube, man sieht daran auch, dass eine gesunde Ernährung oder eine, sagen wir mal, gute Ernährung nicht unbedingt auf einen Nährstoffwert bezogen ist, sondern auf eine gesellschaftliche aktuelle Situation. Ne? Lässt sich ja gut auch aufs Frauenbild zum Beispiel übertragen. Du siehst, mit jedem Jahrzehnt ist das ideale Frauenbild ein ganz anderes. Ne? Und du siehst auch, mit jedem Jahrzehnt ist, was ist eine gute Ernährung, was ganz anderes. Ne? Je nachdem natürlich auch, in welches Land du gehst, variiert zwischen, was ist eine gute Ernährung. Ja? Und das ist so faszinierend, dass man eben sieht, eine gute Ernährung ist nicht zwangsweise, was gesund ist, ne? Sondern es ist das, was es gerade gesellschaftlich auch akzeptiert. Ja, ich meine, der Veganismus ist gerade auch auf dem Weg, mehr akzeptiert zu werden, gerade weil er auch aus medizinischer Sicht mehr Unterstützung bekommt. Es ist ein riesenlanger Weg. Aber du siehst natürlich, wenn ich rückblicke, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, und das ist noch nicht mal so lange her, als wenn ich Veganer sehe, die seit 20, 30 oder 50 Jahren vegan sind, schmackhaftes Tofu zu finden. Ja, wir haben mittlerweile, ich glaube, locker 20 verschiedene Varianten von pflanzlichen Milchalternativen. Käse, der tatsächlich gut schmeckt, also veganer Käse. Ne? Du kriegst mittlerweile einen Camembert, einen Blauschimmelkäse vegan, die teilweise richtig geil schmecken. Ja? Und als ich angefangen habe, vegan zu leben, gab es das alles nicht. Und die Sojamilch hat wirklich nicht geschmeckt. Und der Tofu, ich wusste auch nicht mal, wie man Tofu lecker zubereitet, das kommt noch dazu. Aber ich verstehe, wenn jemand heute sagt, Tofu ist eklig. Weil wenn du nicht weißt, wie du das Zeug zubereitest, dann schmeckt der halt erstmal komisch. Ja? Und ich esse ihn mittlerweile gerne plain. Ich mag diesen Naturtofu. Ich esse ihn gerne ohne Würzung. Aber meine Geschmacksknospen sind heute natürlich was ganz anderes als vor 8, 9 Jahren. Ja? Und wenn ich überlege an die Veganer, die vor 50 Jahren vegan geworden sind, ich glaube, die haben so eigentlich angeguckt, als ob die total, weiß ich nicht, einen Knack in der Schüssel haben, was die da eigentlich treiben. Ja, da gab es nicht so viele Untersuchungen dazu. Da gab es noch nicht diese Untersuchung zu den Blue Zones. Da gab es noch keine Untersuchung zu Herzgesundheit, zu Diabetes, da zu erklären, hey, wie funktioniert das wirklich? Ne? Das ist schon ein langer Weg, den das Ganze geht.
Und dieses Gut oder Nicht-Gut ist ja nicht nur jetzt gesellschaftlich bewertet, sondern schwankt ja auch wieder ein bisschen von Person zu Person. Also auch wenn ich vom Veganismus absehe, bei der Ernährung allgemein, braucht jemand, der irgendwie den ganzen Tag nur sitzt und auf dem Bildschirm starrt, andere Nährstoffe oder eine andere Ernährung als jemand, der 8 Stunden körperlich arbeitet, vielleicht sogar noch draußen, wenn es draußen nur irgendwie 5 Grad sind oder so. Das heißt, auch da ist es ja eigentlich ziemlich doof, einfach zu sagen, pauschal, das ist gesund und das ist nicht gesund, sondern auch das schwankt ja so ein bisschen von der Lebenswirklichkeit der jeweiligen Person her. Und da kommen wir aber schon so ein bisschen auf diesen Punkt, dass du da ja auch wieder so ein bisschen nicht so dem typischen Bild entsprichst, indem du ja doch auch kräftig powerst durch das CrossFit.
Ja.
Wo man im ersten Moment halt denkt, ohne sich viel damit zu beschäftigen, okay, jetzt irgendwie ausschließlich pflanzenbasiert und dann irgendwie viel Kraftsport machen, da fehlt doch was, da muss doch irgendwo die Energie herkommen.
Ja, also das ist so ein Thema, was ich früher ganz furchtbar fand, mich darüber zu unterhalten, weil mir auch, sag ich mal, war noch nicht an dem Punkt, wo ich genug Wissen hatte, um das gut erklären zu können. Ne? Für mich war klar, dass das der richtige Weg ist, aber ich konnte es einfach noch nicht erklären, warum das der richtige Weg ist. Aber tatsächlich, umso mehr man sich damit beschäftigt und ja, sag ich mal, auch so in Einzelheiten reingeht, was man als durchschnittlicher Verbraucher einfach nicht tut, ne, zu verstehen, was genau ist denn Protein? Ne? Also die meisten sagen, oh, Protein, ich brauche das, um stark zu werden. Ne? Aber wie viel Protein man braucht oder dass Protein tatsächlich auch schlecht sein kann oder zu verstehen, warum denn überhaupt Protein schlecht sein kann, dafür muss man einfach verstehen, was passiert denn im eigenen Körper damit? Ne? Oder warum zum Beispiel Rote-Bete-Saft von unglaublich vielen Sportlern vorm Sport getrunken wird. Ich meine, Rote-Bete-Saft. Für die meisten Leute ist ja Rote-Bete überhaupt zu essen. Nicht vorstellbar.
Es sorgt doch für den Sauerstoff, besseren Sauerstofftransport. Genau. Läufer nehmen das doch für vor Marathonläufen oder auch Sprints.
Also Läufer total gerne, aber auch sonst Sportler, weil das einfach den Körper dabei unterstützt, mehr Sauerstoff einfach aufzunehmen, gerade in diesen anstrengenden Phasen. Mhm. Ne? Aber wenn du jetzt einfach jemanden sagst, der regulär Sport macht und jetzt nicht in einem intensiven Bereich ist, du sagst, hey, Rote-Bete-Saft, richtig gut für dich. Da würde ich angucken und sagen, du hast einen Latten am Zaun. Ja, oder dass du sagst, hey, Leinsamen zum Beispiel, geschrotete Leinsamen, sind richtig gut für dich als Sportler. Denkst du so, ey, dein Körnergemüse, das kannst du auch für dich behalten. Ne? Aber zu verstehen, dass Leinsamen einfach Omega-3, ein unglaublich Omega-3-reiches Lebensmittel ist und Omega-3 entzündungshemmend wirkt. Das heißt, im Sport hast du natürlich immer, gerade wenn du auf Muskelaufbau aus bist, ne, heißt immer, dass du leichte Risse in der Muskulatur hast, so wächst der Muskel. Und natürlich brauchst du dann auch Lebensmittel oder Bausteine in deinem Körper, die dir dabei helfen, einmal schneller zu regenerieren und Entzündungen natürlich viel schneller zu minimieren und wieder, dass sie wieder weggehen. Ne? Mhm. Dass das mit Leinsamen funktioniert, das klingt halt erstmal, wenn du das nicht verstanden hast, was der Inhalt von Leinsamen ist, verstehst du das gar nicht. Ne? Oder dass Darmgesundheit natürlich dazu beiträgt, dass du Nährstoffe mehr und besser aufnehmen kannst bei Bedarf. Das ist so weit weg von uns, weil wir uns einfach mit dieser Thematik gar nicht mehr beschäftigen. Ja.
Ja, ich habe die doch schlechte Erfahrung gemacht, dass viel Protein nicht viel hilft. Mhm. Sie sorgt wirklich nur für Blähungen in der feinsten Art und Weise.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das ist so, ich glaube, das, was du vorhin meintest, Benni, das ist ja auch, jeder Mensch ist halt anders. Ne? Und du kannst nicht, also klar, du kannst sagen, es ist so ein Grundstock, was man eben empfehlen würde, so, ne, ist deine Portion Obst, Gemüse, Vollkorn, Hülsenfrüchte, so. Aber trotzdem hat jeder einen anderen Bedarf an, wie viel Protein er braucht, wie gut reagiert er worauf, wie gut verstoffwechselst du einfach Produkte, ne? Das kennen wir ja alle, diese Menschen, die so Hardgainer sind, das heißt, sind super schlank und legen einfach kaum Gewicht zu, egal wie viel sie gefühlt essen. Und es gibt andere Leute, so wie ich zum Beispiel auch, ne? Meistens Frauen, wir gucken ein Stück Kuchen an und haben gefühlt schon 5 Kilo drauf, ja? Dass das auch mit deiner, klar, Genetik auf der einen Seite zusammenhängt, aber doch etwas weniger und viel, viel mehr mit der Zusammensetzung deines Mikrobioms. Ne, wie gut das verstoffwechselt wird, das ist halt auch so ein Ding. Da ist jeder so individuell. Und unser Mikrobiom zum Beispiel, diese kleinen Darmbakterien, die uns gesund halten, sind für jeden Menschen so individuell wie unsere Fingerabdrücke. Mhm. Ja, und da gibt es so spannende Studien dazu, die einfach belegen, wie unterschiedlich wir alle sind und dass wir alle einen unterschiedlichen Bedarf haben. Und deswegen, also weißt, kannst du halt nicht zu deinem Gym-Buddy sagen, ey, wie viel Protein nimmst denn du, damit deine Muskeln so wachsen? Ja, sondern das musst du für dich selber rausfinden. Und es ist schon so ein bisschen ein Trial and Error. Ne? Ich glaube auch in der Ernährungsberatung, egal wie gut du berechnet hast, was der Umsatz ist, etc., was du brauchen würdest, man muss trotzdem immer gucken, hey, wie geht dein Körper damit um? Mhm. Ne? Was ist die Intensität? Machst du lange Sport, Kurzsport? Machst du mehr Kraftsport, Ausdauersport? Das läuft halt alles damit rein.
Es geht ja so weit, dass du sogar täglich schaust, okay, hast du jetzt gerade eine Sporteinheit, dann brauche ich vielleicht mehr Kohlenhydrate. Oder halt nicht, dann lasse ich die halt mal weg und gehe halt mehr auf Fette und Proteine.
Genau. Und ist ja auch zum Beispiel die Frage, was ist halt dein Ziel? Ne? Möchtest du Muskeln aufbauen oder bist du gerade jemand, der auf dem Wettkampf zum Beispiel die Bodybuilding-Wettkämpfe, ne, oder diese Bikini-Wettkämpfe, wo du einfach sehr definiert sein möchtest? Ne? Und da läuft aber zum Beispiel auch ganz viel psychologische Aspekte mit rein, weil Essen ist so unglaublich emotional. Ja, also für den Standardmenschen, aber auch natürlich für Athleten. Ja, und das darf man halt auch nicht verwechseln, dass ich in meiner Ernährungsumstellung auch immer gucken muss, ey, wie geht's mir emotional damit, ne? Wie geht's mir psychisch damit? Ich glaube, viele Frauen kennen das vor allem, aber auch Männer, dass wenn es einem schlecht geht, isst man. Ja, also viele Leute essen, wenn es ihnen schlecht geht. Einfach weil Essen etwas Beruhigendes ist, weil unser Körper Glückshormone ausschüttet. Ne? Und deswegen essen wir ganz oft, wenn wir einfach unglücklich oder deprimiert sind. Und Uns hilft es aber schon, wenn wir uns über sowas zum Beispiel bewusst sind. Ja, dass wir sagen können, hey, ich weiß, ich habe diese Angewohnheit, dass ich zur Schokolade greife. Was kann ich dafür machen? Ja, also diese Bewusstheit über unsere Trigger oder über unser Verhalten hilft uns halt auch schon ganz viel, wenn wir eine Änderung wünschen, darauf einzugehen.
Ich musste gerade noch bei den Flohsamenschalen, bei den Leinsamen dran denken. Es klingt halt auch ein bisschen danach, wie so ein Punkt, der uns auch bei diesem ganzen Thema Optimierung immer wieder verfolgt. Mhm. Das ist ja trotzdem natürlich so, wie hast du es vorhin gesagt, so ein bisschen dieser Körnerkram, was man da so abfällig irgendwie vielleicht gesagt bekommt. Mhm. Ist wahrscheinlich aber auch was, was ja auch eben keine Riesenmengen an Omega-3 hat im Vergleich so zum Eigengewicht. Das heißt, wahrscheinlich tut man sich eher was Gutes, das eben wirklich einfach regelmäßig zu essen und mit seinen Mahlzeiten zu kombinieren. Genau. Und dem gegenüber steht vielleicht eben so aber dieser schnelle Optimierungswunsch. Ich esse jetzt hier irgendwie so ein Stück Fleisch und gehe hinterher zum Training und dann habe ich mir dafür was Gutes getan. Das heißt, ich beachte es im Alltag eben eher weniger. Und wenn ich dann mal Sport machen will, dann nehme ich irgendwie 2-3 Pillen oder eben irgendwie irgendwelche tierischen Produkte und dann kann ich da voll gut durchpowern. Für mich klingt es halt so, als wäre das eben auch wiederum ein Teil von diesem Ansatz mit der veganen Ernährung, dass ich halt sage, ich mache das halt eher konstant oder gleichförmig. Habe dadurch weniger so diese Spitzen drin, wo ich irgendwas abrufen kann oder nutzen kann, aber habe in Summe auch langfristig ja vielleicht für meinen Körper was Gesünderes oder was Besseres dann damit getan.
Hm. Ja, also ich verstehe total den Gedanken dahinter, ne? Aber ich meine so, das Ding ist ja, wir haben ja Nährstoffe in unserem Körper, die wir jeden Tag hinzufügen müssen, ne? Das ist ja zum Beispiel, wenn du, ich glaube, es gesagt, auch jedem was, so wasserlösliche Vitamine und fettlösliche Vitamine. Und die fettlöslichen sind halt, also die speichert unser Körper ab, ne? Das ist, wenn du das nicht jeden Tag zunimmst, ist das nochmal eine andere Geschichte. Aber wasserlösliche Vitamine zum Beispiel, die werden halt mit ausgespült. Ne? Da hat unser Körper jetzt nicht gerade den riesen Speicher, den er da anlegen kann. Und wenn unsere Ernährung zum Beispiel sehr fleischlastig, milchlastig ist, haben wir einfach tatsächlich auch einen Mangel an diesen Nährstoffen. Ne? Und es gibt so eine Beschreibung, die ich sehr passend fand, dass man nicht unbedingt quantitativ verhungert, aber qualitativ. Ne? Das heißt, klar bist du satt am Ende des Tages und du bist gut genährt. Aber wenn du qualitativ schaust, was gibst du deinem Körper, verhungert er eigentlich gerade. Ja, und das ist, viele Menschen haben ja auch eine Anämie in verschiedenen Bereichen. Ne? Haare fallen aus, Haut ist schlecht, Konzentration ist schlecht, Depression. Und wenn man sich dann mal einfach das Blutbild oder die Werte dieser Menschen anguckt, siehst du halt einfach, okay, wir sind halt einfach entweder viel zu weit drüber oder nicht genug, was da einfach vorhanden ist, obwohl die Leute jeden Tag eine durchschnittlich gute Ernährung essen, ja, aber die sind einfach so arm an dem, was wir eigentlich wirklich brauchen für den Körper, und das ist unabhängig, ob ich ein Sportler bin oder ob ich ein Durchschnittsmensch bin, ja, also Depression zum Beispiel, da fällt auch sehr viel der Faktor Ernährung mit rein, und das ist auch vielen nicht bewusst, ne, wie wichtig das einfach ist.
Du sprichst gerade sehr viele Punkte an in dem Wechsel auch in deiner Lebensweise. Wenn ich jetzt nochmal einmal rauszoomen würde, oder einfach rauszoome, du kommst ja von erstmal der Ernährungsumstellung hin zu der Ohnmacht, wow, was für eine Welt liegt da eigentlich vor mir? Ja. Und dann halt hast du ja auch diesen Satz so schön gesagt, finde dein Richtig. Mhm. Aber finde dein Richtig ist, glaube ich, vor dieser Macht an Themen oder Themenvielfalt gar nicht so einfach. Ja. Was rätst du deinen Klienten, um trotz dieser Themenvielfalt und dieser Angst und Ohnmacht einfach weiterzumachen? Ja.
Oder erst mal die ersten richtigen Schritte zu finden vielleicht in dieser großen Welt?
Also ich glaube, wovon man sich verabschieden muss, ist der Gedanke, dass es erste richtige Schritte gibt. Weil das gibt's einfach nicht. Jeder kommt von einer anderen Richtung, ne? Jeder bringt ja eine ganz andere Grundlage mit. Wenn du aus einer Metzgerfamilie kommst, wo es jeden Tag Fleisch gibt, kommst du ganz woanders her, als wenn du, sag ich mal, von einer Familie kommst, die zum Beispiel selber jagt, ne? Die auch einen Bauernhof hat und die vielleicht selber Hühner irgendwie zieht und, ne, wo der Vater Jäger ist. Das ist auch nochmal ein anderes Lebensmodell. Oder ob du aus einer Familie kommst, die, sag ich mal, hauptsächlich hochwertige, sehr teure Produkte irgendwie im Biofachhandel kauft. Ne? Also es gibt keinen ersten richtigen Schritte. Mhm. Ich glaube, was wichtig ist, dass man für sich selber bewusst wird, wenn man denn eine Umstellung in Betracht zieht, warum man das tut. was ich gemerkt habe, das Gefährlichste ist, dass man für jemand anders das macht. Wenn man das macht, weil man das Gefühl hat, dass da Druck von außen ist, einem Ideal zu entsprechen. Mhm. Weil man sich oft damit einfach unglücklich macht, weil das nicht die eigene, also weil man sich selber damit nicht glücklich macht. Aber wenn ich einen intrinsischen Grund habe, eine Motivation habe, für mich etwas Gutes zu tun, dass ich verstanden habe, warum möchte ich das machen? Ich glaube, das ist ein großer Schritt, dass man sich den bewusst macht, gerne auch aufschreibt, ne? Sich da jeden Tag das auch wieder vor Augen führt, um sich zu besinnen an so Zeiten, wo es einfach mal schwer wird oder wenn man in Diskussionen mit anderen Leuten geht, die einen total verunsichern durch die ganzen Sachen, die sie einem so in den Kopf werfen, ja, wo man dann doch in den Schwank kommt, ey, war das doch die richtige Entscheidung oder vielleicht doch nicht, dass man sich daraufhin zurückbesinnt. Und auch dieses Verständnis, du musst dich niemandem gegenüber rechtfertigen. Es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung. Ja? Ich meine, du gehst ja auch nicht hin und sagst, ey, ganz ehrlich, die 5 Gläser Alkohol, die du pro Woche trinkst, das ist nicht geil, ich möchte damit aufhören. Würdest du nie machen. Ja? Würdest du nie machen. Und ich glaube, so gerade Essen und Lebensweise ist was so Persönliches. Und was mir sehr stark geholfen hat, ist dieser Gedanke, jede Entscheidung, die ich treffe, dafür trage ich die Konsequenzen. Wenn ich für dich etwas mache, dann trägst du nicht die Konsequenzen meiner Handlung, sondern ich trage sie trotzdem. Ja, und ich glaube, das ist so ein Gedanke, der mir stark dabei geholfen hat. Und halt einfach Geduld. Weil das ist so ein riesiges Thema und man darf sich nicht, oder man muss versuchen, sich nicht verunsichern zu lassen. Weil es gibt, wie gesagt, kein das eine richtig. Ja, und gerade in der Ernährungsforschung, in der Wissenschaft, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, immer wieder. Und auch die Sachen, die mir gerade als richtig erscheinen, ich weiß, da wird es Sachen geben, in 5 Jahren sieht es ganz anders aus. Mhm. Ja, beste Beispiel ist Vitamin B12. Da wurde jetzt vor kurzem auch die Mengen oder der Referenzwert dafür angepasst. Ja, und das sind einfach so Sachen, das sind Entwicklungen, die kommen erst mit der Zeit. Und ich glaube, das ist auch, was sehr viele Leute feststellen, die so vegan werden, dass viele von uns, wenn sie erstmal in dieses Thema reingefallen sind, diese Ohnmacht, die man gespürt hat, diese Ohnmacht, was die mit sich bringt, ist so ein, man ist super streng am Anfang. Ja, weil man selber sagt, ey, ich hab's doch verstanden, warum hast du es nicht gerafft? Und man ist so streng mit anderen Leuten, warum isst du noch Fleisch? Ne? Ich habe dir doch gesagt, das ist schlecht. Weißt du nicht, wie schlimm das ist, dass du Milch trinkst? Weißt du nicht, was da für ein Tierstoff für deine Schuhe? Ja, und wir verurteilen Menschen für etwas, wo wir sie eigentlich nicht verurteilen können, weil sie noch ganz woanders sind. Sie sind ganz woanders. Mhm. Sie leben eigentlich auf einem anderen Planeten als wir. Sie sehen gar nicht, was wir sehen. Also wie kannst du jemanden für etwas verurteilen, was er gar nicht versteht? Ja, und ich glaube, für die meisten ist es so, mit einem guten Beispiel voranzugehen, das Beste, was du machen kannst und den Leuten zu signalisieren, ey, wenn du eine Frage hast, ich bin für dich da und ich helfe dir total gerne. Ne? Aber Leute zu verurteilen, ist, glaube ich, nie der richtige Weg. Ne? Sondern wirklich eher zu sagen, hey, ich bin offen und ich für mich gehe meinen Weg. Ich recherchiere, ich suche mir da einfach die Hilfe von Leuten. Ich, weiß ich nicht, lese mich durch Bücher durch Studien durch. Ne? Ich schaue mir Symposien an. Und versuche da auch in eine Community reinzukommen, die mich positiv bestärkt. Das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt genug Communities, die super negativ sind. Und es gibt super viele Veganer, Veganerinnen, die sehr, ja, so wirklich so ihre festen Regeln haben. Das darfst du und das darfst du nicht. Ne? Und das ist total toxisch und das hilft niemandem. Das hilft der Tierwelt nicht, das hilft den Menschen nicht und das hilft, bringt uns auch nicht voran. Mhm. Also ich glaube, mit viel Liebe für sich selber ist man da auf einem guten Weg. Mit Offenheit und einfach zu versuchen, da einen guten Circle zu haben, in dem man sich bewegt, mit was für Menschen man sich auseinandersetzt. Ich glaube, das ist einfach so ein Weg, der einem hilft, so sein eigenes richtig zu finden.
Ja. Das ist auch sehr schön zu hören, weil das sind sehr viele Parallelen, die wir in den vergangenen Gesprächen halt auch immer wieder hatten. Mhm. Dein Umfeld bestimmt, wer du bist und wie du handelst, aber auch das stetige Dranbleiben, seinen eigenen Weg finden, selbst zu reflektieren und sich zurückzunehmen und halt auch immer wieder zu entscheiden, will ich jetzt diesen Weg gehen oder gehe ich doch lieber den anderen Weg? Aber auch, und das fand ich schön, nicht zu urteilen, sondern zuerst versuchen zu verstehen, sich selbst, die anderen, die Situation, um dann einen gemeinsamen Weg zu gehen. Diese Win-Win-Situation. Leider habe ich in meinem Leben schon sehr viele vegane Leute, aber auch in anderen Bereichen Leute kennengelernt, die genau mit diesem Dogma unterwegs sind. Ich sage dir, was richtig ist und du musst dem folgen. Und wenn du dem nicht folgst, dann bist du einfach kein Mensch, mit dem ich was zu tun haben möchte. Ja.
Was mir noch gut gefällt, ist an dem, was du auch gerade beschrieben hast, dass du auch gesagt hast, dass der Weg nicht das Ziel ist, aber dass der Weg wertvoll ist. Also dass es eben nicht so diesen einen Zielzustand gibt, da musst du möglichst schnell hin, so auf direktesten Wege, und wenn nicht, dann bist du halt irgendwie doof, sondern dass dieses Rausfinden in einer Welt, die sich auch nach gerade ändert durch neue Erkenntnisse oder durch einfach Wissenszuwachs, dass das ja schon für jeden selbst wertvoll ist. Und auch indem ich vielleicht für mich feststelle, was tut mir gut, was ist gesund für mich in dem Sinne, dass man das eben gar nicht vorherbestimmen kann unbedingt.
Auf jeden Fall. Und jeder läuft auch sein eigenes Tempo. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ne? Dass jeder hat ja einen anderen Bereich, in dem man sich auch wohlfühlt. Und klar, die Komfortzone zu verlassen, ist einfach ein Schritt, den du machen musst, wenn du wachsen willst, egal unter welcher Thematik. Aber ich glaube, trotzdem gibt es Menschen, die sind da so ein bisschen, ich benutze mal das Wort mutig, obwohl ich finde, es passt nicht ganz, aber die so ein bisschen mehr vorstimmen und vielleicht etwas schneller sind und offener sind. Und es gibt aber Menschen, die durch welche Gründe auch immer lieber etwas langsamer laufen, ne? Und sich lieber mehr Zeit nehmen, um sich in neuen Situationen zu akklimatisieren. Und ich glaube, gerade wenn wir auf das Thema Veganismus wieder zurückgehen, viele von uns sind einfach so verflochten in unsere Freundes- und Familienkreise und auch in unserem Arbeitsumfeld. Und ganz oft ist dieses Thema Veganismus einfach mit viel Unwissen behaftet, diese allgemeine Auffassung davon, dass wenn du, also viele trauen sich das gar nicht, das zu äußern, dass sie sich dafür entscheiden, so zu leben oder den Gedanken haben, so leben zu wollen, einfach vor der Angst verurteilt zu werden. Und das darf man echt nicht vergessen, dass das Umfeld, in dem wir leben, es manchen Leuten so schwer macht, diesen Schritt zu gehen. Es gibt viele Kinder und Jugendliche zum Beispiel, ne, so mit 14, 15 Jahren, die für sich die Entscheidung treffen, ey, ich habe mich da informiert, auch in meinem Freundeskreis, und ich würde das gerne machen, aber die das von zu Hause nicht unterstützt bekommen. Ich verstehe die Eltern, dass sie Angst haben, ne, total legitim, würde mir natürlich wünschen, dass sich Eltern dann einfach informieren und professionelle Hilfe suchen, aber erstmal dieses, dass du warten musst, dass du 18 bist, selber Geld verdienen darfst und selber entscheidest, ob du ausziehst, was du isst. Ne? Das sind solche Dinge. Oder wenn du verheiratet bist, wenn du als Frau für deinen Mann und dein Kind mit kochst und dein Mann dich gar nicht dabei unterstützt, macht es einfach schwerer. Ja. Wenn dir jemand jeden Tag sagt, dass das, was du machst, einfach totaler Bullshit ist und ihr lebt unter einem Haus. Und ich glaube, so eine Beziehung macht einfach viel auch für einen aus. Ne? Oder wenn dein Freundeskreis, ihr geht zusammen essen und oh ja, du schon wieder mit deinen veganen Sachen, wegen dir müssen wir gucken, wo wir hingehen. Mit dir kann man ja nicht ordentlich essen gehen. Ne, solche Vorwürfe, das hilft halt auch keinem. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Es hat nicht jeder den Luxus, oder es ist noch nicht jeder so weit gewachsen, dass er sagt, hey, ich suche mir ganz genau aus, mit wem ich meine Zeit verbringe. Ich suche mir ganz genau aus, wem ich erlaube, Einfluss auf mein Leben zu nehmen. Und deswegen finde ich es, dieses Verurteilen, so schlecht, egal auf welchen Aspekt, egal ob es Veganismus oder andere Dinge sind, weil wir wissen doch nicht, wo die Leute herkommen, in welchen Schuhen sie stecken, was sie noch für Päckchen mit sich tragen. Und ich glaube, selbst unsere besten Freunde sagen uns nicht immer, wie es ihnen gerade geht. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist Toleranz echt so ein Ding, da müssen wir alle mehr dran arbeiten. Auch ich ertappe mich ganz oft dabei. Und ich bin froh, dass ich so weit bin, zu sagen, ey Diana, was triggert dich denn gerade dabei? Warum triggert dich das gerade so hart? Ne? Und da müssen wir uns, glaube ich, auch selber öfters hinterfragen. Aber das Schöne ist, an dem Weg, man lernt selber über sich selber viel, was man vermisst hat, und kann ja versuchen, das anderen entgegenzubringen.
Ich würde das gerne auch noch ein kleines bisschen relativieren wollen, denn du hast ja vorhin auch gesagt, es ist halt wirklich ein Riesenfeld, was sich da auftut. Und man kommt vielleicht durch die Ernährung überhaupt erstmal an den Start und sieht dann auch, wie ist es mit der Herstellung, was ist die Auswirkungen auf den Körper, und das geht ja dann gerade so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht auch noch zum Beispiel eben ein Jugendlicher bin, der sich das, der das irgendwo diesen Impuls erstmal bekommt, hey, da gibt's das. Und das vielleicht sogar cool findet, aber noch gar nicht greifen und begründen kann. dann finde ich es auch wiederum total normal, dass das Umfeld das erstmal challenged. Dass,
auf
wenn du
jeden
das halt
Fall.
Irgendwie äußerst und sagst, hey, das finde ich voll cool, dann erstmal jemand fragt, ja, warum denn aber? Und ist das nicht andere auch irgendwie gut? Wenn du darauf dann die ersten Fragen nicht beantworten kannst, dann ist das nicht nur, weil das Umfeld doof ist, also übertrieben gesagt, sondern es ist ein Teil des Prozesses auch. Und das sollte einen eben auch nicht entmutigen, dann irgendwie zu sagen, jetzt, die akzeptieren das alle nicht. Denn es gibt noch gar nicht viel zu akzeptieren. Mhm. Es ist erstmal ein erster Impuls und der kann sich und soll sich ja auch durchaus festigen. Aber ich kann eben auch, oder ich sollte vielleicht dann auch nicht eben mein Umfeld überfordern, dass wenn ich noch nicht mal die Fragen überhaupt sehe und beantworten kann, die sich einfach zu diesem Thema stellen, dass ich dann auch automatisch erwarte, dass alle quasi im völligen Blindflug dem auch völlig blind vertrauen und sagen, hey, das ist ja super. Mach doch, was du willst. Also ein Stück weit ist es vielleicht auch ein Zeichen von einer gewissen Fürsorge vom Umfeld, dass das erstmal auch kritisch gesehen wird. Nicht unbedingt, also das kann sich ablehnend äußern. Aber je mehr ich da wahrscheinlich drauf beharre, ohne es aber eben auch wieder begründen zu können, desto mehr wird sich da bestimmt so Widerstand aufbauen und dann wird es wahrscheinlich unangenehm. Aber dass ich vielleicht auch für mich selber merke, das Thema interessiert mich und auch ich akzeptiere, aber ich fange auch wirklich erst mit kleineren Schritten an und gehe auch in diesen kleineren Schritten dann natürlich in mein Umfeld rein, dann ist das vielleicht auch grundsätzlich viel verträglicher.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, also aus dem, was ich in meiner Beratungspraxis einfach sehr viel sehe, ist das, also ich finde, es macht einen Unterschied, ob ich hinterfrage, warum du etwas tust und sage, hey, okay, aber warum? Ne? Das ist total legitim, aber was einfach einem sehr oft über den Weg fällt, dass das eben nicht stattfindet, dieses, wenn du mich hinterfragst, warum ich etwas tue, dann ist das ja Interesse deiner Seite, zu verstehen, warum mache ich das, was ich richtig gut finde. Aber was man ganz oft sieht, ist, dass die Leute eben, bevor sie diesen Schritt machen, zu sagen, okay, ich möchte für mich verstehen, warum du das machst, sofort mit Ablehnung reagieren. Na, und das meine ich, du musst mit Toleranz auf beiden Seiten arbeiten, wenn dir jemand so entgegenkommt. Aber du für dich selber musst natürlich auch die Toleranz entgegenbringen, dass dein Gegenüber das vielleicht eben nicht so gut findet. Und dass wir uns aber davon eben nicht abschrecken lassen, sondern sagen, hey, okay, ich bin so tolerant zu verstehen, dass du das nicht cool findest. Lass mich davon aber nicht verunsichern.
Genau, ja? Aber eben nicht nur im Sinne von nicht abbringen lassen, sondern vielleicht wirklich auch sagen, du hast vorhin selber gesagt, jeder hat sein eigenes Tempo.
Auf jeden
Und
Fall.
Man selber möchte manchmal ja auch viel schneller sein, als man eigentlich ist.
Ja.
Und das dann erstmal zuzulassen und zu sagen, ich fange eben gerade damit erst an. Ich muss jetzt nicht von heute auf morgen mein komplettes Leben umstellen. Und damit einhergehend muss ich eben auch nicht mein Umfeld auf einmal vor ganz ungewohnte Herausforderungen stellen. Es sind ja auch Veränderungen. Und dass die am besten langsam laufen und mit eben kleineren Schritten anfangen, das ist ja eigentlich auch nachvollziehbar.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das formt auch diese Auseinandersetzung, die du in dem Fall hast.
Ja.
Also jeder hat natürlich ein anderes Umfeld, jedes Umfeld reagiert anders. Aber ich glaube, egal, ob du da positiv oder negativ oder auf mehr Positives oder oder Neutrales auch spürst, ne? Das formt natürlich auch dich selber, wie Diego vorhin meinte, welchen Weg du nimmst, ne? Oder welche richtigen Schritte du für dich mitnimmst. Das formt total anders. Und ich weiß aus einem anderen, etwas bekannteren Podcast-Pärchen, die dieses Thema auch sehr oft hatten, die da auch total mit Anti-Verhalten angefangen haben. Ne, so wie du gerade sagst, dass die von ihrem Umfeld sofort erwartet haben, hey, du musst das verstehen. Ne? Aber dieser Clash hat so viel Klarheit im Nachhinein für sie gebracht, jetzt anderen besser vermitteln zu können, eben gerade solche Sachen mitzubedenken. Zu sagen, ey, du kannst dein Umfeld nicht überfordern. Ne? Und ich glaube, hätten die diesen Clash nicht gehabt, sondern hätten die ein total tolerantes Umfeld gehabt, dann wären die heute nicht, wo die sind. Ja, dann hätten die dieses Verständnis auch gar nicht und könnten das gar nicht weitergeben oder versuchen, diese Perspektive zu eröffnen. Ja, und ich glaube, da sind wir wieder bei richtig oder falsch. Ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch, weil du nimmst ja immer irgendwas mit, egal ob du ein tolerantes Umfeld hast oder nicht.
Aber da muss man sich, glaube ich, auch dem Fakt mal bewusst machen, dass das Leben halt nicht für einen passiert, es passiert halt vor einem.
Genau.
Und alles, was da passiert, muss ich mir nicht immer selbst noch aufbürden, sondern kann halt auch mit einer gewissen Distanz sagen, okay, ja, das passiert da, das ist halt einfach so, das kann ich nicht ändern. Aber ich kann das ändern, was in mir passiert, den Reiz, der dadurch getriggert wird, die Reaktion darauf kann ich selbst steuern. Mhm. Und ich glaube, da kommst du dann wieder zu dem Punkt, dass du dadurch wächst, anhand dieser Erfahrung, dieser Emotion und dann halt auch deinen Weg gehen kannst.
Ja, auf jeden Fall.
Und dein Weg aber halt, das ist genau, was ich auch gerade noch dachte bei diesen auch konfliktreichen ersten oder auch weiteren Schritten gewissermaßen. Ich sollte, glaube ich, dann schon darauf achten, ob ich dann so eine Anti-Haltung entwickle und das dann eben doch wieder für jemanden mache, um das zum Beispiel zu beweisen. Oder ob ich halt dann sage, ich erfahre da jetzt nicht die Unterstützung, aber ich glaube immer noch, das ist was Gutes und teste einfach weiter und probiere mich da aus und schaue, was tut mir gut oder informiere mich halt, was hatte das für Auswirkungen vielleicht. Denn sonst funktioniert es wahrscheinlich auch nicht. Oder ich entwickle mich halt in eine Richtung, wo ich dann selber ein paar Jahre später vielleicht gar nicht einverstanden damit bin, weil ich halt gegen irgendwelche Widerstände versucht habe, was zu machen, aber nicht aus dem eigenen Antrieb heraus eigentlich.
Ja, kann ich total unterschreiben.
Wenn man etwas erreichen möchte oder eben wirklich was bewegen möchte, auch für einen selber oder auch am besten natürlich noch im Nachhaltigkeitssinne auch für die Umwelt und für die Welt an sich, geht das ja schon eigentlich immer mit einem Verzicht einher. Sonst wäre es ja kein gewähltes, bewusstes Verhalten. Was ist denn was, worauf du verzichten musst und was macht es dir leichter?
Ich bekomme diese Frage tatsächlich sehr oft oder habe diese Unterhaltung über Verzicht sehr oft. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, Verzicht ist eine Frage der Perspektive. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf etwas verzichte, sondern ich bekomme eigentlich mehr. Ne? Also ich habe für mich Gesundheit gewonnen. Ja, ich habe für mich ein leichteres Gewissen bekommen. Also ich spreche nur von mir, das muss auf niemanden anders zutreffen. Aber ich für mich fühle mich so viel glücklicher und ich bin mit dem Lebenswandel, den ich gemacht habe, ich fühle mich so viel reicher in mir selber, weil ich glücklicher bin, weil ich mit mir selber mehr zufrieden bin. Und ich habe nicht das Gefühl, auf was zu verzichten tatsächlich. Ich weiß das von außen und ich höre das auch ganz, ganz oft, dass Leute mir sagen, ja, aber du bist schon ziemlich krass. Aber du bist ja schon sehr extrem. Ich meine, ich rauche nicht. Also nicht mehr, sollte ich dazu sagen. Ich habe auch eine Zeit lang geraucht. Ich habe auch Alkohol getrunken, tue ich auch schon seit 3 Jahren nicht mehr. Ich verzichte komplett auf tierische Produkte, nehme die nicht zu mir. Ich versuche 3, 4, 5 Mal die Woche zu trainieren, je nachdem, wie es auch gerade reinpasst. Ich versuche mich irgendwie immer weiterzubilden. Ne? Das für viele ist das totaler Verzicht. Mich haben auch schon Leute gefragt, du bist auch total spaßbefreit. Hast du Spaß im Leben? Und das sind so Sachen, ich verstehe das, wo das herkommt. Ne? Ich entspreche halt nicht unbedingt der Norm mit meinem Lebensstil. Aber deswegen ist für mich Verzicht so eine Perspektive. Verzicht wäre für mich, wenn ich nicht zum Sport gehen darf. Das ist für mich Verzichten. Wenn ich kein leckeres, gesundes Essen essen darf, das ist für mich Verzichten. Aber kein Fleisch zu essen, das ist für mich ein Mehrgewinn, weil ich mich damit nicht belasten muss. Dass ich nicht auf Milch angewiesen bin, ist für mich eine Befreiung, weil mir das so schlecht getan hat. Ich habe das nicht vertragen, mein Körper hat das nicht mitgemacht. Er hat mir ganz klar Signale gesagt, ey, du musst was ändern. Ja, das heißt, ich bin ja befreit davon, dass ich es nicht muss. Also für mich ist es eine Bereicherung. Ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich aktuell nicht wüsste, wo ich für mich einen Verzicht spüren würde. Ja, und ich weiß, dass viele das anders sehen und gerade am Anfang in der Umstellungsphase, weil wir einfach von dem, was wir gewohnt sind, unsere Gewohnheit ändern müssen. Und in dem Moment fühlt sich das einfach wie ein Verzicht an. Ich weiß, dass ich super glücklich bin, weil ich nie ein Fleischesser großartig war. Ich habe auch nie an Käse sonderlich gehangen. Ja, ich habe schon immer Obst und Gemüse geliebt. Und für mich, ich gehöre, glaube ich, auch zu den wenigeren Leuten, die einen sehr zügigen und schmerzfreien Umstieg hatten. Weil ich mochte das schon immer, ne? Einfach durch meinen bikulturellen Hintergrund war auch so Lebensmittel mit Hülsenfrüchten und Vollkorn hat schon immer zum Essen dazu gehört. Ich liebe Hummus, ne? Und alles so Linsensuppe und solche Sachen. Ich liebe Eintöpfe. Ich esse das so gerne. Und ich kann nicht sagen, dass ich einen Verzicht habe. Ich esse viel mehr Lebensmittel mittlerweile. Ich esse gesündere, frischere Sachen. Ich koche fast eigentlich jeden Tag selber. Ne? Ich habe mich darin belesen oder experimentiert, wie kann ich Suppen, Soßen, Puddings, alles selber machen, Marinaden, Kuchen. Also zu verstehen, warum brauchst du einen Eierkuchen? Ne? Wenn du verstanden hast, dass du das eigentlich für einen Geschmack brauchst, sondern weil es eben deinen Teig bindet. dann verstehst du, ah, okay, ich brauche nicht das Ei, sondern ich brauche was, was meinen Teig bindet. Ne? Und ich kann für mich sagen, mich hat es nur bereichert, wüsste nicht, worauf ich verzichte tatsächlich.
Also es ist eher so, dass es sich, also es klingt für mich so, als hätte sich dir wirklich halt eher eine neue Welt erschlossen, auch mit viel Ausprobieren, verschiedene Geschmäcker, vielleicht auch eben Zutaten und Kombinationen von dem Ganzen.
Auf jeden Fall.
Ohne, dass du jetzt halt sagst, ich müsste einfach von meinem Standardprogramm irgendwas weglassen und das ist dann mein veganer Lebensstil.
Ja.
Das klingt gut. Das macht richtig Lust, muss ich mal sagen.
Ich lade dich gerne zum Essen ein.
Ach, nur den Benni.
Diego, ihr seid alle herzlich willkommen. Aber meine Wohnung ist nicht so groß. Wir verlagern es ja vielleicht zu dir, aber...
Da haben wir kein Problem mit. Diana, hast du noch etwas, was du jemandem mit auf dem Weg geben würdest, der dich jetzt dafür entscheidet, sein Leben zu ändern? So in den ersten Schritten.
Spezifisch auf eine vegane Lebensweise?
Ja. Wir können aber CrossFit reden, aber wir hatten gerade das Thema so schön davon.
Ich glaube wirklich, das, was wir echt schon ganz viel gedeckt haben, auch was Benni ja schon angesprochen hat, ist einfach so für sich einen eigenen, die eigene Perspektive zu finden. Mhm. Sich vielleicht vorab Gedanken zu machen, hey, okay, was könnte vielleicht auf mich zukommen? Sich vielleicht auch nicht nur mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, sondern gerade mit den Themen, wie ist das denn, wie ist mein Leben da verhaftet drinne und wie kann ich das positiv an mein Umfeld rantragen? Ne? Weil, wie wir schon besprochen haben, unser Umfeld beeinflusst uns einfach. Mhm. Da gibt es mittlerweile total viele tolle Bücher, Blogbeiträge, YouTuber, die dir super gerne Hilfe geben. Und was ich auch sagen kann, weil ich natürlich so ein bisschen in dieser Welt mitlebe, es gibt ganz viele, also Social Media hat auch viele nicht so schöne Aspekte, aber Social Media kann auch richtig tolle Aspekte haben. Und gerade in der Szene von diesem Veganismus oder auch diesem nachhaltigen Leben, es gibt super viele Influencer, positive, die dir auch for free Wissen mitgeben. Den du einfach mal schreiben kannst, sagen, ey, sorry, aber ich habe die Frage, kannst du mir helfen, kannst du mir einen Tipp geben, kannst du mir eine Richtung weisen? Ne? Mhm. Da gibt es total viele von. Du findest auf YouTube, natürlich auch viele Sachen, die nicht so toll sind, aber du findest auch viel Material for free, ne? Gerade wenn du auch sagst am Anfang so mit Rezepten zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was ich essen soll. Es gibt so viele tolle Seiten, die wirklich for free die leckersten, geilsten Sachen dir sagen. Du brauchst es nur bei Google eingeben. Du kannst fast jedes Rezept ersetzen. Ne? Und hey, wenn du dich nicht traust, damit an dein Umfeld zu gehen, probier es doch erstmal für dich einfach aus. Ne? Leb doch einfach, du musst nicht in die große Glocke hängen und du musst auch nicht von heute auf morgen perfekt sein. Du kannst auch anfangen, dass du, wenn du zu Hause bist, dich vegan ernährst, Step by Step. Und wenn du zur Family gehst, ey, dann isst du da halt mit. Ja, wenn es das für dich einfach macht und wenn du eingeladen bist. Und wenn du dich safe fühlst, dann kannst du ja diesen Schritt machen und sagen, ey Leute, ich würde euch gerne zum Essen einladen. Ne? Oder hey, mir ist das total wichtig, auch an die Leute ranzutragen, ey, mir ist das wichtig, ich würde mir eure Unterstützung wünschen. Ich glaube, das ändert auch die Perspektive der Leute, als wenn ich sage, ey, ich bin jetzt vegan, muss es. Ja, sondern einfach sagen, hey, ich würde mir deine Unterstützung wünschen. Ne, lass uns gerne zusammen in das Thema reinschauen. Wie gesagt, es gibt so viele Formen von Beziehungen, Beziehungsgeflechten, da kann man, glaube ich, keinen allgemeinen Ratschlag geben. Aber ja, das so einfach auch Hilfe annehmen. Ne? Tatsächlich Menschen sind hilfsbereiter, als man es heute denken würde.
Und ich glaube, was da schon auch hilft, ist, wenn du jetzt jemanden einen veganen Kuchen backst und der ist super lecker oder du machst ihm ein veganes Gericht und das ist super lecker, dann öffnet das von vornherein so als ersten Gedanken, glaube ich, auch eine andere Perspektive.
Ja.
Dann sind wir nämlich wieder bei diesem Thema. Das heißt halt nicht, dass ich die leckeren Sachen weglasse, sondern das heißt einfach nur, dass ich halt irgendwelche anderen Sachen neu kombiniere und da was ziemlich Cooles bei rauskommen kann.
Mhm. Exakt. Also meine beliebteste Variante, Leute einfach zu bekommen.
In dem Sinne würde ich sagen, dann lass uns doch mal zu dir kommen und du bekochst uns einfach mal.
Auf jeden Fall.
Oder ich lade euch hier ein und du kochst hier.
Machen wir, kriegen wir auf jeden Fall hin. Das nächste Mal, wenn Benni wieder da ist.
Sehr, sehr gerne. Diana, vielen, vielen Dank. Mir hat das jetzt richtig viel Spaß gemacht. Ich bin auch jetzt selber nochmal wieder so ein bisschen neugieriger, habe auch weniger selber ein schlechtes Gewissen. Denn auch da sind so, also wie wahrscheinlich bei jedem, so Nachhaltigkeitsgedanken, die macht sich, glaube ich, jeder, ganz egal wie intensiv. Mhm. Und dann aber auch so ein bisschen dieses beruhigende Gefühl zu haben, geh wirklich in deinem eigenen Tempo, interessiere dich so ein bisschen, forsche so ein bisschen für dich selber, was wie gut tut, das ist schon, das macht Neugier, sich einfach dieses Feld auch vorzuwagen.
Auf jeden Fall. Also ich bedanke mich für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Freue mich immer über das Interesse, aber natürlich auch ein drittes Gespräch. Hat mir auch total Spaß gemacht.
Das freut uns. Dankeschön.
Das war Icarus, der Wie viel Optimierung tut uns gut Podcast. Die nächste Folge gibt es in 4 Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast, dann werdet ihr benachrichtigt.